Also, das heißt quasi, Haas hat ein bisschen zu viel mit Nagelsmann und Terzic geredet, weil sie hatten Mut zur Lücke sozusagen.
Boah, bitte hör auf. Bitte hör auf. Es war schön, als du das Wochenende nicht da warst. Merke ich gerade.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit, über das Monaco-Weekend in unserer Monaco-Post-Weekend-Show zu reden. Und Perke, ich muss ganz klar von Anfang an sagen, du hast heute das Wissen, ich war bei der DTM unterwegs, das heißt, ich habe mir nur die Highlights angeguckt, beziehungsweise das Wichtigste reingezogen, aber das eigentliche Wissen hast du heute. Wie gesagt, ich war ja bei anderen Motorsport-Events unterwegs, deshalb entschuldige ich mich gleich im Vorab, falls irgendwas bei mir sein sollte.
Erstmal finde ich schön, dass du hier mit einem Witz reinstartest in die Folge, mit dem du sagst Highlights. Ja, das finde ich erstmal sehr schön von dir. Weil außerhalb der ersten Runde gab es nicht so wirklich was im Rennen. Und ich habe gesehen auf TikTok und so, du hast ja die erste Runde sogar gesehen, während du DTM geschaut hast.
Fun Fact, also das Witzige daran ist, wir haben dieses Video auf TikTok tatsächlich gemacht, nachdem dieser Start schon war. Das heißt, ich bin bei F1 TV einfach rein und habe einfach zurückgespult bis zum Start und habe dann den Start quasi laufen lassen. Wir waren schon bei der Red Flag irgendwie eine Weile, ich glaube eine halbe Stunde oder so in der Red Flag drin, wo wir das Video gemacht haben. Also ganz, ganz so, wie es scheint, war es dann nicht im Video.
Mal wieder alles auf Social Media Fake. Mann, ja, Mann, Mann.
Genau das. So, aber Perke, lass uns dann direkt reinstarten in das Wochenende.
Jawohl.
Ich würde sagen, FP1, FP2, FP3, Qualifying, können wir in einem abhaken. Verstappen tatsächlich nicht auf Pole, sondern der Home Hero Charles Leclerc auf Pole, gefolgt von Oscar Piastri. Verstappen eigentlich noch die Chance gehabt im Q3, aber hat es dann halt an einer Stelle kurz in die Wand gesetzt und hat die Runde dann abgebrochen, dann im Nachhinein. Qualifying konnte ich ja sogar teilweise gucken, beziehungsweise habe es dann nochmal nachgeguckt. Also daher, das ist mir noch so hängen geblieben aus dem Qualifying.
Ja, Verstappen generell Red Bull das ganze Wochenende schon mit dem Auto gestruggelt und dann hast du schon gesagt, Verstappen in die erste Kurve rein, direkt die Wand ganz leicht touchiert, ohne abgebrochen, passiert, Verstappen auf 6. Das ist halt natürlich die ungünstigste Strecke für ein verkacktes Qualifying, sag ich mal. Aber es passiert auch mal eine Max Verstappen. Dann Hamilton, Tsunoda haben wir auch wieder in Q3. Der liefert die Saison einfach jedes Rennen gefühlt ab. Albon in Q3, bestes Qualifying für Williams dieses Jahr, finde ich auch schön. Die beiden Alpinen sogar auf 10 und 11. Das heißt, die waren auch auf eine Runde nicht schlecht. Dann haben wir wieder das Niemandsland, das Mittelfeld. Und dann auf P18 haben wir jemanden, den wir wahrscheinlich nicht auf P18 erwartet haben, nämlich Sergio Perez. Ich habe ja schon gesagt, die Red Bulls haben beide schon gestruggelt über die freien Trainings hinweg. Aber so einen starken Struggle hätte ich nicht erwartet. Und wir haben letzte Woche schon drüber geredet, ey, Perez, das könnte vielleicht wieder der Anfang vom Ende sein bei ihm. Ob das jetzt wieder der Checo ist, den wir letztes Jahr gesehen haben. Und ich war der festen Überzeugung davon, nein, Checo wird in Monaco wieder super fahren und dann fliegt er direkt in Q1 raus. Das ist natürlich bitter, wie naja, auch bei Verstappen die schlimmste Strecke dafür ausgewählt, um früh rauszufliegen, weil du dich einfach nicht nach vorne arbeiten kannst. Mal unabhängig davon, ob Perez es noch gekonnt hätte im Rennen. Ja, ist blöd gelaufen. Auf Discord wurde sich dann auch schon über mich lustig gemacht. Auf dem Undercut-Server, ey, hast du nicht gesagt, der wird gut. Ja, war nichts, ne? War nichts.
Manchmal liegen selbst die besten Falschperke, wie man so schön sagt, wa?
Na, so sieht's aus.
Genau wie ich mit meinem Lando Norris gewinnt kein Rennen dieses Jahr, Call.
Ah, da wurde, ja, Lando Norris hat ein Rennen gewonnen. Das erste, was uns geschickt wurde, war wahrscheinlich dieser Ausschnitt.
Ja, es hat sogar einer von unseren Zuhörern auf Insta uns direkt richtig aus Undercut Unleashed 4, glaube war es oder so, direkt richtig den Ausschnitt geschickt und dann noch drunter geschrieben, na, war ja wohl nichts, Paul, wa?
Ich bin da immer noch confident, weil ich in diesem Ausschnitt auch gehört habe, dass ich 2 gesagt habe und mit dieser Prediction bin ich immer noch sehr confident, dass Lando Norris noch ein weiteres Rennen gewinnen wird.
Es ist möglich, aber wo wir gerade bei Lando Norris sind, Perke, lass uns nicht vergessen, dass sein Teamkollege ein außergewöhnlich sehr gutes Wochenende hatte.
Das ist richtig. Oscar Piastri Leclerc, wie man ihn genau, ja jetzt mittlerweile nennt, hatte ein außergewöhnliches Wochenende. Boah, für die es nicht mitbekommen haben, warum sage ich Oscar Piastri Leclerc? Da gibt es eine ganz wilde Timeline. Ich habe hier die ganze Timeline vor mir, wie das denn geschehen ist, dass man auf einmal Oscar Piastri Leclerc sagt. Wo ist es? Hier. Und zwar hat es ja damit angefangen, dass Oscar Piastri so ein paar Rennen dieses Jahr schon als Heimrennen claimen wollte. Australien, klar, ist ein Heimrennen. Dann das China-Rennen, hat er gesagt, sein Great-Great-Grandfather war Chinese, also ist das so ein Sechzehntel sein Heimrennen auch in China. Dann sind sie nach Imola gekommen. Dann hat Piastri gesagt, ey, zu 3/16 bin ich übrigens auch italienisch, hat das also auch als Heimrennen geclaimt. Aber in Monaco hat er niemanden gefunden. Und dann hat er auf Twitter einfach geschrieben, ey, ich suche jemanden oder ich suche in meinem Familienstammbaum irgendwie einen Monegassen, ob ich monegassische Wurzeln habe. Dann hat einfach Leclerc geschrieben, ich kann dich auch einfach adoptieren. Und irgendwie hat das dann so ein komplettes Eigenleben angenommen. Auf einmal war es so in FP1, was, glaube ich, als Piastri Zweiter wurde, war sogar im offiziellen Broadcast von F1 Oscar Piastri Leclerc auf der Endanzeige. Die haben den Joke wirklich zu Tode geritten. Leclerc hat gesagt, mixed feelings in FP1 for the Leclerc family. Die FIA hat, glaube ich, geschrieben, ey, müssen wir eine neue Superlizenz für dich beantragen. Also das hat so ein Eigenleben angenommen. Arthur Leclerc, also der Bruder von Charles Leclerc, hat mitgemacht. Die Mutter von Oscar Piastri hat gesagt, ey, ich habe jetzt einen Platz in meiner Familie frei, Yuki Tsunoda, hast du Bock? So, also das hat so ein Eigenleben angenommen, aber ich fand's so lustig. Das war schön.
Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, Comedy 1A.
Das auf jeden Fall.
Und ja, was alles so entstehen kann, wenn man zu viel Freizeit hat, wa?
Ja, in der Tat, in der Tat.
Oh, fehlt bloß noch, dass Leo Leclerc, also der Hund von Charles, jetzt bald bei der Piastri-Family dann ist.
Mich würde gar nichts mehr wundern.
Oh Mann, nee, aber Piastri ein sehr, sehr gutes Wochenende gehabt. Auch im Rennen ja dann letztendlich P2 geholt. Also ich würde mal sagen, Perke, Piastri kommt mit den neuen Updates von McLaren auch sehr gut klar.
Und, ja, das ist ein guter Fahrer.
Ich würde sagen, er ist vielleicht noch nicht 1:1 mit Norris auf dem Level, aber man muss ganz klar sagen, Piastri kann problemlos mit Norris mithalten.
Ja, wie wir es jetzt auch gesehen haben, punktuell an manchen Wochenenden ist er auch mal stärker als Norris. Das war ja jetzt das ganze Wochenende so, dass er der bessere McLaren war über die Trainings hinweg. Im Qualifying, im Rennen. Also Piastri ist schon einer, der hat eine große Zukunft vor sich, wenn alles glatt läuft. Das muss man schon so sagen.
Ja, wir haben ja auch beide gesagt, Piastri, der holt sich noch den World Championship irgendwann. Schauen wir mal wann. Aber ich bleibe immer noch fest dabei und fest davon überzeugt, dass es passieren wird. So, gucken wir. Rennen, Lap 1. Es ist nicht ganz Turn 1 gewesen, aber fast, würde ich mal sagen. Weil direkt die erste Runde, die einzige Runde, die ja tatsächlich spannend war, laut dir, Perke.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich war danach nichts mehr.
Gab's ein paar Kontakte. Fangen wir mal mit dem ganz Obvious an. Und zwar der Unfall zwischen Perez, Magnussen und Hülkenberg. Nach Zandvoort, erste Kurve, ging's direkt hoch, den Berg hoch zum Casino. Und da hat's dann ordentlich gescheppert zwischen Magnussen, Hülkenberg und Perez. Und ja, Perke, wie würdest du den Unfall denn betiteln von der Schuld her?
Dazu würde ich gleich kommen. Ich würde erstmal, weil wir wissen ja schon, dass wir da ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Ich würde erstmal herleiten, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Weil wir haben ja gesagt, Perez, P18 im Qualifying war nicht gut. Aber beide Haas waren ja in Q2. Wie konnte es denn dann am Ende überhaupt sein, dass die hinter Perez gestartet sind und das passieren konnte? Beide Haas wurden nämlich nach dem Qualifying disqualifiziert, weil das Auto nicht regelkonform war. Und zwar beim DRS, dass wenn du das DRS aufmachst, darf ja maximal 85 mm groß sein, dann die Lücke für die Luftzufuhr, für den Luftdurchfluss, wie auch immer. Die DRS-Lücke, sage ich jetzt einfach mal. Das darf 85 mm höchstens sein. Grinst nicht so, ich weiß, das war jetzt nicht richtig ausgedrückt, aber jeder weiß, was ich meine. Das darf 85 mm groß sein, war bei Haas größer, deswegen wurden beide Autos disqualifiziert. Haas hat sogar vor dem Rennen angekündigt, man wird beide Autos aus der Boxengasse losfahren lassen. Hätte man es mal lieber so gemacht. Man hat es jetzt nicht so gemacht, man hat beide Autos starten lassen, ganz normal. Beide waren deswegen hinter Perez und deswegen kam es eben zu diesem Unfall, den du gerade geschildert hast. Und ich bin der Meinung, wie auch die Mehrheit auf Social Media, jedenfalls das, was ich gelesen habe, dass Kevin Magnussen da wie ein Idiot reinsticht oder da wie ein Idiot irgendwo ist, wo kein Platz ist und dass ganz klar Kevin Magnussen für diesen Unfall verantwortlich ist.
Okay, kommen wir erstmal ganz kurz noch auf die beiden Haas zurück, weil du hast ja gesagt, diese DRS-Lücke, wie du es genannt hast.
Ich sag's mal so,
also das heißt quasi, Haas hat ein bisschen zu viel mit Nagelsmann und Terzic geredet, weil sie hatten Mut zur Lücke sozusagen.
Boah, bitte hör auf. Bitte hör auf. Es war schön, als du das Wochenende nicht da warst. Merke ich gerade.
Schön, die unlustigen Fußballwitze jetzt wieder. Mut zur Lücke. Niklas Füllkrug.
Ja, kann nicht wieder jetzt auch unter der Woche TTM sein, dass du einfach nicht da bist. Es war scheinbar schön.
So, zum Unfall. Für mich, ich hab's mir nochmal richtig angeguckt jetzt gerade vor der Aufnahme und ich bleib eigentlich bei der Meinung. Ja, man kann Magnussen die Schuld geben, aber für mich ist es mehr ein Racing-Unfall als nur Magnussens Schuld, weil das Ding ist, ja, Perez ist vorne, aber er hat genauso Spiegel wie jeder andere Fahrer und wenn Perez theoretisch gesehen einfach weiter nach links fährt, wo noch reichlich Platz war, wäre es auch nicht zu dem Unfall gekommen. Klar, Magnussen sticht da rein wie ein Idiot und muss er nicht machen, ist komplett unnötig. Hat ja auch Nico dann am Radio noch gesagt, letzten Endes, it was completely unnecessary. Aber wie gesagt, ich bleibe der Meinung, wenn Perez einfach einen Ticken weiter nach links fährt und Magnus ein bisschen mehr Platz lässt und Magnus nicht ganz so dumm reinsticht, also wenn beide ein bisschen was dazu beitragen, dann knallt das da auch nicht. Und für mich ist es einfach ein Racing-Incident, der auf Lap 1 einfach passiert.
Du gehst jetzt, wie ich das höre, sehr stark davon aus, dass Perez wusste, dass Kevin Magnussen sich da befindet. Perez hat aber genau das Gegenteil nach dem Rennen gesagt. Er hat gesagt, zu keiner Sekunde hat er gesehen, dass Kevin Magnussen so nah auf seiner rechten Seite ist und er hat ihn aus seinem Auto einfach nicht gesehen.
Kann sein, aber George Russell hat auch schon gesagt, ich habe ihn nicht gesehen und ist voll in die Seite von dem Auto, wo er dran war. Also ja, ich glaube, F1-Fahrer im Interview ist immer so eine Sache. Sicherlich kann es sein, dass Perez auch ihn einfach nicht gesehen hat, will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber sicherlich war es auch mehr Schuld von Magnussen. Aber ich bleib trotzdem dabei. Es ist Lap 1, alle sind abgelenkt. Und wenn beide ein bisschen besser aufpassen würden, dann würde das Ding nicht krachen. Also bleibe ich bei. Racing Incident also abhaken.
Ich glaube, dass Kevin Magnussen sehr, sehr glücklich damit sein kann, dass am Ende die Stewards gesagt haben, ey, war nichts, gucken wir uns nicht weiter an. Weil wenn Magnussen, sagen wir mal rein theoretisch, Magnussen wäre dafür für schuldig erkannt worden, sage ich jetzt mal, ne? Dann wären das definitiv zwei Penalty Points gewesen, weil für so einen Unfall, wenn du ganz klar als Schuldiger angesehen wirst, bekommst du deine zwei Penalty Points immer
wieder. Also ich möchte nur mal kurz festhalten, es wäre frech, zwei Penalty Points dafür zu geben, wenn Alonso fürs Nichtberühren von Russell und das Abfliegen von Russell in Australien 3 bekommt.
Ja, aber ich gehe mal von 2 reichen, mir egal, ob er 300-400 bekommt, ist mir relativ egal, weil 2 reichen halt aus, dann wäre er nämlich bei 12 Penalty Points gewesen, was dafür gesorgt hätte, dass Kevin Magnussen nicht hätte in Kanada antreten dürfen, weil 12 Penalty Points sind die Obergrenze und ab 12 Penalty Points gibt es einen Race Ban. Das heißt, wäre Magnussen wirklich für schuldig befunden worden, hätte er in Kanada nicht fahren dürfen und wir hätten sehr, sehr wahrscheinlich das zweite Rennen von Olli Bearman dieses Jahr in der Formel 1 gesehen in Kanada. Das erste im Ferrari, das zweite wäre dann im Haas gewesen.
Hätte mich auch nicht gestört.
Früher, Bearman hätte sich einfach schon an den Haas gewöhnen können. So einfach. Nächstes Jahr sitzt er eh drin, hätte auch mal in Kanada fahren können.
Also, wenn sich Gene Haas es nicht noch anders überlegt, also.
Wenn sich Gene Haas es nicht noch anders überlegt, aber ich sag mal so: Hülkenberg ist weg, Magnussen kannst du nicht verlängern, ich bitte dich. Also, einen Platz für Nurki wirst du ja wohl haben und das ist Olli Bearman.
Ja. So. Der Unfall, ich glaube, weißt du was, Packet, das machen wir als Umfrage unter der Episode. Es würde mich mal interessieren, was unsere Community dazu denkt. Deshalb, unter der Spotify-Folge werdet ihr wieder den Q&A-Tab finden und den Umfragen-Tab. Im Umfragen-Tab habt ihr dann einfach die Frage, wer hatte Schuld am Unfall? Entweder Perez, entweder Magnussen oder einfach Racing Incident. Würde ich als Antwortmöglichkeiten machen. Ich glaube, das ist recht inklusiv für alle Optionen.
Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Perez genau 0 Votes bekommen wird.
Ja, vermutlich. Also glaube ich jetzt auch nicht. Obwohl jetzt, wo wir es gesagt haben, Perke.
Ja, sind wir selbst schuld.
Ich sehe es schon kommen, die Umfrage. Perez irgendwie 70% der Votes. Ja, nur um so reinzutrollen. Ah, okay, gut. So, lass uns zum nächsten Kontakt gehen, nämlich weiter vorne gab es nochmal einen Kontakt, auch, eigentlich war es sogar vorher, wenn wir es ganz genau nehmen, es war nämlich
in Sandebot. Eigentlich war es vorher.
Zwischen Piastri und Sainz. Einfach gegengekommen, vorne links der Reifen von Sainz, einfach ein Platter gewesen dann, ist am Carbon aufgeschnitten worden von McLaren und ist dann nach oben beim Casino dann geradeaus gefahren und ist dann stehen geblieben. Und dann, das ist dann auch wieder so interessant gewesen, er hat dann durch die Red Flag ja letztendlich wieder auf P3 vorgekonnt, ansonsten wäre er von P16 weiter gefahren.
Richtig, Glück im Unglück, sage ich mal, für Carlos Sainz. Also der Kontakt zwischen Piastri und Sainz, das passiert. Es ist, wie gesagt, eng. Beide haben aufgepasst. Passiert, dass du dich da mal leicht berührst. Das ist halt natürlich bitter für Sainz gewesen, dass das dann so große Auswirkungen erstmal hat. Aber dadurch, dass die Red Flag ja so früh im Rennen kam und noch nicht so viel von der ersten Runde geschafft war, bis die rote Flagge kam, wurde einfach die Startaufstellung wieder als Aufstellung für den Restart genommen. Das heißt, Sainz ist da nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, durfte von 3 wieder starten und ist dann auch auf 3 ins Ziel gekommen. Generell gab es ja, wenn es Überholmanöver gab, waren die nur an Sargent. Und ich glaube wirklich, der einzige, also es, in den Top 10 gibt es keine Änderungen im Rennen gegenüber dem Qualifying.
Die gab einzige, es nicht nur einen einzigen Overtake, ja, oder so?
Ich glaube, Sargent hatte ein paar Battles und der wurde ein paar Mal überholt. Das war ganz
witzig. Also Bottas hat auf jeden Fall einmal, der Turn vor der Hairpin, wo die Rechtskurve vor der Hairpin, ja, wenn du auf die Hairpin zufährst, da hat Bottas einmal rein überholt. Kann sein, dass es Sargent war, den er überholt hat. Und ansonsten, boah, es gab noch einen. Einen gab es noch, aber
ja, die letzten 3 hatten immer so ein Battle, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte. Die letzten 3, das waren dann wahrscheinlich Bottas, Sargent, Joe, die immer mal wieder ein bisschen was untereinander
hatten. Stroll, glaube ich, auch noch. Stroll hatte ja dann noch
Stroll eine Puncture, weil er in der Hafen in der Hafen-Section. Das ist ja auch das Nächste. Stroll fährt ein gutes Rennen bis dahin. Alonso fährt ein bisschen langsamer als Stroll, hält irgendwie die Backmarker ein bisschen auf, dass Stroll seine 20 Sekunden für einen Boxenstopp rausfahren kann, damit er dann noch mal Pierre Gasly für den letzten Punkt attackieren kann. Stroll kommt rein in die Box, Stroll holt sich frische Reifen, Stroll kommt wie geplant vor Alonso raus, weil er den Rest des Feldes auch aufgehalten hat. Und dann verkackt Stroll so dermaßen, hat dann am Ende auch einen Plattfuß, muss noch mal in die Box. Also selten dämlich von Lance Stroll, wieder ein schlechtes Rennen. Muss man am Ende so sagen, wenn du so einen dummen Fehler machst, du bekommst gerade einen frischen Reifen, dein Teamkollege fährt extra langsam für dich, damit die Lücke aufgeht. Und dann setzt du so oder streifst du die Wand und dann hast du einen Plattfuß. Das ist wirklich wieder selten dämlich von Lance Stroll gewesen.
Tja, die Lanze halt, ne?
Die Lanze.
aber Perke, das klingt jetzt so, als wären wir schon fast fertig gewesen mit Lap 1 und den Incidents. Aber nein, es gab noch einen. Und zwar die ewig währende Diskussion, ob die beiden überhaupt teamintern miteinander klarkommen. Und ich glaube, das war kein guter Punkt für einen. Ach, scheiß drauf, Digga, ich weiß auch nicht, wie ich das hier noch richtig formulieren soll. Esteban Ocon und Pierre Gasly sind kollidiert, meine Fresse.
Ja, die Alpinen sind kein gutes Team. Ocon ist Gasly mal schön so reingefahren, dass Gasly komplett abgehoben ist. 100% Schuld bei Esteban Ocon. Ich glaube,
da stimme ich dir sogar zu.
Nicht anders. Das ist hundertprozentig Schuld von Ocon. Das sieht auch das Team so. Famin hat ja schon gesagt, ey, wir werden Konsequenzen ziehen und wir werden taffe, also wir werden harte Konsequenzen ziehen, die auch wehtun werden, was Ocon angeht. Da bin ich mal gespannt, was das sein wird. Aber also, dass das Team nicht harmoniert, das sehen wir jetzt schon seit Ewigkeiten. Dass die beiden Menschen harmonieren seit ihren Kartzeiten nicht. Aber das Thema hatten wir auch schon so oft, dass es dämlich ist, die in ein Team zu stecken. Ich glaube, das müssen wir noch nicht nochmal ausbreiten.
Das Ding ist halt auch, ich finde, es wird immer realistischer. Und ich habe es ewig nicht für realistisch gehalten, aber inzwischen halte ich es für realistisch, dass wir einen Esteban Ocon-Abgang am Ende dieser Saison sehen, weil beide Verträge laufen aus am Ende der Saison. Und ich war immer der Meinung, dass Ocon besser zu Renault bzw. Alpine passt als Pierre Gasly, auch eben, weil er länger da ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl irgendwie, dass sich Alpine grundsätzlich in letzter Zeit mehr hinter Gasly stellt als hinter Ocon.
Glaube ich auch, ja.
Und dass Ocon so mehr der, ich will jetzt nicht sagen Außenseiter im Team ist, aber so der, nicht mehr der Favorite Boy auf jeden Fall. Und so langsam jetzt so an den Punkt gebracht wird, wo er dann halt aus dem Team weg soll. Und wir haben ja, die Gerüchte gehört, auch mit Audi und mit Haas und allem, dass Ocon halt weg soll. Auch
neues Gerücht. Was mir da, wo du gerade darüber redest, auch ein neues Gerücht, dass Toto Wolff Ocon irgendwie wieder bei Williams unterbringen will.
Gut, Williams ist ja sowieso heißes Thema aktuell mit Bottas, das dann sowieso, mit Ocon.
Da ist jeder.
Dann mit Sainz.
Reden wir gleich drüber.
Können wir eigentlich dann auch gleich fast ansprechen. Aber es ist so wirklich, Alpine, es wirkt so, als würde Alpine Ocon gerne loswerden und Ocon gerne Alpine verlassen, weil es einfach nicht mehr passt und nicht mehr dieselbe Dynamik ist. Und wir haben ja auch letztes Jahr so in der Zeit von Belgien berichtet, dass bei Alpine ja auch intern richtig Probleme sind. Das war ja damals, wo Ryan Reynolds und dann so investiert haben, wo Ottmar Safnauer losgelassen wurde. Und da wurde ja auch schon berichtet, dass Alpine richtig Stress hat, intern, auch weil das englische Team und das französische Team miteinander wohl gar nicht klarkommen und man richtig separate Hospitality und alles buchen muss. Andere Hotels, andere Flüge, weil die richtig auf Beef sein sollen, teamintern, die englische und französische Seite. Also es passt einfach wieder dazu, dass das Team nicht wirklich harmonisch ist. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch erstmals so richtig an den Fahrern, zum Beispiel mit Ocon, dass Ocon nicht mehr richtig so zum Team passt oder nicht mehr der Favorite Boy ist wie früher.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Das sehe ich auch. Da spielt ja auch wieder das, oder das ist ja auch wieder ein Fingerzeig, dass man eben gesagt hat, man wird nicht nur Konsequenzen ziehen wegen diesem Unfall, sondern dass man sagt, man wird harte Konsequenzen ziehen, die wehtun. Wie gesagt, da bin ich auch sehr gespannt. Es wurde jetzt schon gerüchtet, dass Ocon mitten in der Saison rausgeworfen wird. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ocon wird die Saison zu Ende fahren. Aber ich denke auch immer mehr, dass für Ocon am Ende des Jahres Schluss bei Alpine sein wird. Wenn einer weiterfahren wird, dann Gasly. Vielleicht auch beide einfach nicht bei Alpine. Es kann ja auch sein, dass einfach beide nicht mehr bei Alpine sind nächstes Jahr.
So, da kommt schon ein anderes Gerücht.
So unrealistisch.
Wenn beide fliegen sollten, dann haben wir ein anderes Szenario. Nämlich, was ganz unten in unserer Notion-Liste steht, Perke. Nämlich, dass Alpine sich mit einer Mick-Doohan-Line-Up-Situation beschäftigt.
Richtig. Mick Schumacher, der schon mal in der Formel 1 war bei Haas, und Jack Doohan, der ja jetzt gerade Reservefahrer bei Alpine ist, die einfach beide ins Team holen, fände ich auf jeden Fall einen risky Move.
Aber der könnte sich bezahlt machen halt.
Der könnte sich auf jeden Fall bezahlt machen. Famin hat ja jetzt auch schon wieder so positiv über Mick gesprochen, gesagt, er ist super schnell, er versteht sich super mit seinen Teamkollegen, er ist so groß auf unserem Radar. Also Famin redet ja wirklich alle zwei Tage in den höchsten Tönen über Mick. Das ist ja, das ist wirklich nicht mehr zu fassen, wie oft Mick da von Famin gelobt wird. Also Mick, Schumacher und Jack Doohan, risky, aber du hast gesagt, es könnte sich auszahlen, weil beide natürlich talentierte Fahrer sind. Es soll jetzt nicht heißen, dass Ocon und Gasly keine talentierten Fahrer sind. Auf keinen Fall, die sind beide unfassbar talentiert. Aber Mick Schumacher und Jack Doohan haben halt keine Rivalität. Die haben keine Antipathie gegenüber einander.
Ich weiß nicht. Einfach so.
Deswegen, wenn man zwei Teammates hat, die sich verstehen, die dann Leistung bringen, denen man auch die Zeit gibt, das muss man ja auch machen. Man muss beiden die Zeit geben. Schumacher jetzt länger nicht mehr in der Formel 1 gefahren, Doohan noch nie. Man muss denen auf jeden Fall Zeit geben, wenn man beide holt, aber dann kann es auf jeden Fall funktionieren. Auch wenn ich kein Fan davon wäre, beide ins Team zu holen auf einmal.
Ich weiß halt nicht, ob es so schlau wäre. Ich finde, Gasly ist ja sowieso ein bisschen hitzköpfig. Deshalb fand ich, hat er auch so gut mit Tsunoda bei AlphaTauri zusammengepasst, weil beide so ein leichtes Temperament haben, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es so clever wäre, einen Doohan neben einen Gasly zu setzen oder einen Mick neben einen Gasly zu setzen, weil ein Rookie neben einen leicht hitzköpfigen Fahrer finde ich immer risky. Du kannst halt im schlimmsten Fall, wenn du eine Sache falsch machst, voll in den Shitstorm deines Partners kommen. Und da fände ich es wahrscheinlich sogar besser tatsächlich. Sicherlich wäre es riskanter, aber ich glaube, für die Teammoral wäre es sogar besser, wenn man dann ein Mick-Doohan-Line-Up nimmt, als zum Beispiel ein Gasly-Doohan oder ein Gasly-Mick-Line-Up nehmen würde. Die Frage wäre bloß, so oder so in dieser Situation wäre ja Ocon weg. Jetzt ist bloß die Frage, was wäre dann mit Ocon? Und da hatten wir ja schon, wie gesagt, gesagt, es gibt ein paar Teams, welche möglich wären. Audi, Haas wurde ja auch gerüchtet, Williams. Aber bei Williams ist ja wer komplett anderes auf einmal im Gespräch. Ein Namen, den wir, glaube, beide nicht erwartet hätten, Perke, wenn wir darüber geredet hätten. Nämlich Carlos Sainz. Und zwar nicht nur so Basics, nicht nur so Basic Rumors, sondern es sollen wohl laut Autosport ETC schon richtig konkrete, fortgeschrittene Gespräche sein. Und da, ich finde das einfach lustig, Perke. Audi, Mercedes, Red Bull und jetzt Williams. Der Mann hat sich komplett hochgearbeitet, um komplett unten zu landen.
Das finde ich auch sehr gut. Da Grüße an Talk 2 im Discord, weil letzte Woche Donnerstag nach unserem Community-Event auf Twitch waren wir beide noch im Discord, als du schon weg warst.
Ihr wart noch ewig, ne?
Wir waren noch ewig im Discord. Deswegen nochmal Grüße an Talk 2 an der Stelle. Hat auf einmal jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es ist. Ey, es gibt hier Gerüchte, es sei zu Williams. Und ich dachte, was zum Teufel? Ja, klar. Dann gehe ich auf Twitter, sehe tatsächlich Gerüchte, sei zu Williams, fortgeschrittene Gespräche schon. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Weil man hat ja über einige Namen schon bei Williams gehört, unter anderem Valtteri Bottas war ja immer hoch im Kurs, klar, Kimi Antonelli auch. Aber mit Valtteri Bottas soll man sich ja jetzt auch schon einige Male getroffen haben. Aber dass dann auf einmal Carlos Sainz um die Ecke kommt, der durchaus, wie du schon gesagt hast, attraktivere Optionen hätte, sicherlich. Und dass dann auf einmal gesagt
vielleicht
wird,
aber
ey, man
ist hatte vielleicht Vergangenheitsform.
Vielleicht hatte, kann auch sein, dass der dann auf einmal bei Williams so auftaucht und, wie du schon gesagt hast, nicht nur so ein bisschen, sondern so fortgeschritten schon, überrascht mich. Klar wurde Vowles auch dieses Wochenende darauf angesprochen, ey, was denn jetzt mit Carlos? Und er hat nur geantwortet mit Carlos who? Also Carlos wer? Hat natürlich versucht, da nichts preiszugeben, aber
weißt du, was für Vibes
ich
mir das gibt? Das gibt was mir denn? So Hello Lewis Vibes aus Vegas so.
Na ja.
Weißt du mit Leclerc noch damals?
Ja.
Wie fändest du es, wenn Lewis dein Teammate wäre? Hello, Lewis. Genau solche Vibes gibt mir das. So, als ob James schon irgendwie wüsste, da kommt irgendwas. Und so, Carlos, who? Irgendwie gibt mir das so Vibes, als ob da schon irgendwas passiert wäre. Aber ich finde es wild, dass man jetzt sagt, ey, Carlos und Williams, weil wenn du bedenkst, dass der hoch bei Mercedes Red Bull gehandelt wurde, ich glaube, also wenn es Williams werden würde, dann muss sich Carlos irgendwo richtig verpokert haben. Aber so richtig, richtig, richtig dolle. Weil
und
der
zwar
hat,
bei einigen Teams.
Und zwar bei einigen Teams. Er hatte Audi auf dem Tisch, vielleicht hat er es auch noch auf dem Tisch. Und Audi war ja immer da und hat gesagt, wir wollen dich, Sainz. Wir wollen unbedingt mit Sainz das machen, laut allen Medienberichten. Mercedes war wohl eine Option. Red Bull nie so wirklich von dem, was ich so jetzt so im Finale mitbekommen habe. Klar, man kann das Angebot, sag ich mal, von Audi nicht nachmachen, wurde gesagt, aber es wurde sicherlich drüber nachgedacht, sagen wir es so. Aber der Mann muss sich ja komplett vergambelt haben, was das angeht. Also.
Aber jetzt sagen wir auch mal, wir haben gerade über Ocon auch geredet. Wir sagen mal, Toto Wolff will Ocon wirklich, wie man es jetzt auch kurz wieder gehört hat, wieder bei Williams unterbringen. Oder nicht wieder, er will ihn einfach bei Williams unterbringen. Ocon bekommt dann einfach diesen Sitz von Sargent, was talentmäßig definitiv auch gut für Williams wäre, einen Ocon zu holen. Und Sainz hat dann eine Rückkehr zu einem französischen Rennstall, der auch einen Sitz frei hat. Er war ja schon mal bei Renault. Und Sainz dann Rückkehr quasi zu Alpine. Warum nicht?
Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht, aber ich habe es einfach mal so reingeworfen. ich glaube auch, also das wird auf keinen Fall passieren, aber ich dachte, ich werfe es einfach mal rein.
Also ich glaube eher sogar, dass Alpine dann wahrscheinlich sagen würde, ey, wir haben in unserer Academy noch Leute und wir wollen jetzt denen mal eine Chance schon, geben. Ja. Ich glaube, dass das eher die Entscheidung wäre und ich glaube auch wiederum, dass Williams eher einen Carlos Sainz als einen Esteban Ocon nehmen würde. Das heißt, damit würde dann so für Esteban Ocon eher Richtung Haas wahrscheinlich der Weg zeigen. Also wo dann Magnussen eventuell nach dem Jahr nicht mehr da ist, mit einem Olli Berman dann gepartnert. Ich glaube, das wäre dann realistischer. Aber hey, wir werden es sehen am Ende des Tages und mal gucken, wie es dann letztendlich wird. Aber es bleibt spannend. Die Silly Season, sie ist im Gange, sie kommt richtig in Fahrt langsam und es bleibt spannend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch um V-Carb Neuigkeiten rausgekommen sind. Kannst du ja ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, V-Carb möchte nämlich mit Yuki Tsunoda verlängern. Das ist jetzt für mich keine Überraschung oder generell, ich glaube, für uns beide keine große Überraschung, dass man Tsunoda bei V-Carb halten möchte, besonders bei den Performances, die er bis jetzt diese Saison bringt. Ich bin ja sowieso großer Befürworter von Yuki Tsunoda, wie wir letzte Woche schon gehört haben. Das ist aber, wie gesagt, keine große Überraschung. Was aber eher die Überraschung ist, dass auch Daniel Ricciardo bleiben soll und man auch da den Vertrag verlängern möchte. Das würde heißen, man würde mit dem gleichen Driver-Lineup wie dieses Jahr in die nächste Saison gehen, was uns natürlich auch zur Frage bringt, was ist denn dann mit Liam Lawson? Wir beide sind eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir Liam Lawson nächstes Jahr im V-Cup sehen werden. Davon sind wir beide immer fest ausgegangen. Jetzt scheint es so, als ob Liam Lawson nächstes Jahr wieder komplett ohne Sitz dasteht.
Es wäre in meinen Augen eine Frechheit, wenn du Liam Lawson ohne Sitz dastehen lässt für ein weiteres Jahr, weil der Mann, finde ich, in die Formel 1 gehört. Gerade nach seiner Performance im letzten Jahr. Ganz ehrlich, klopp Ricardo raus, klopp Tsunoda raus, einen der beiden. Ich bin happy,
solange
Liam Lawson da drin ist. Und dann passt das.
Lawson tut mir auch ein bisschen leid. So, Tsunoda, Ricardo, dass die beide bleiben sollen, finde ich frech. Wir haben ja gerade schon besprochen, es sind ein paar Spots sind definitiv noch frei, wenn bei Alpine am Ende wirklich beide gehen sollten. Also rein theoretisch ist ein Liam Lawson da natürlich auch ein Kandidat, weil das Liam Lawson ist zwar Red Bull Akademie, Red Bull Junior, klar. Alpine hat auch einige vielversprechende Kandidaten selbst in der Hinterhand, aber Liam Lawson steht halt vom Talent her über, glaube ich, jedem, der gerade in der Alpine Akademie ist. Werfe ich jetzt einfach mal so rein. Nein. Du weißt doch, was ich meine.
In der Red Bull
Lawson Academy. Nein. Lawson ist talentmäßig über jedem in der Alpine Akademie. Und warum sollte man dann bei Alpine nicht über Lawson nachdenken, wenn Gasly und Ocon beide gehen?
Ach so meinst du das?
So okay. Meinte ich das.
Ich dachte, du weil hast Lawson einfach nur, klar einfach ist, nur gerade aus Versehen Alpine nein, nein. Academy als nein. Falsch bezeichnet gehabt.
Nein, klar, Lawson ist aus der Red Bull Akademie, er ist Red Bull Junior. Aber warum sollte man nicht auch externe Varianten überprüfen, wenn das Talent so riesig ist wie bei einem Liam Lawson?
Weil ich nicht weiß, ob Liam Lawson so einfach zu Alpine könnte. Das ist ja schon das andere. Wer weiß denn, was Liam Lawson tatsächlich noch an Infos hat, die er gar nicht scheren dürfte oder gar nicht mitnehmen dürfte über Red Bull und das Ganze. Also das ist halt wieder die Frage. Das war doch auch, bei wem war denn das der Fall letztens? Bei Alex Albon. Als Albon zu Williams gewechselt ist von Red Bull damals, musste doch auch richtig abgeklärt werden, dass man keine, so ein bisschen NDA-mäßig, also Non-Disclosure Agreement-mäßig, dass man keine Sachen irgendwie leakt oder so, dass alles wirklich sauber getrennt ist, dass nichts verraten werden darf oder so, dass man halt nichts an Mercedes oder Williams halt abgibt, was ja die anderen Fahrer teilweise wissen können, weißt du?
Ja.
Und das ist halt so, wo ich auch vorsichtig wäre, was Lawson angeht. Weil ich ein bisschen Sorge hätte, dass Lawson natürlich jetzt als Testfahrer von oder Reservefahrer von Red Bull was auch immer, buy one, get one free. Ah, hast du das mitbekommen eigentlich?
Das habe ich mitbekommen, ja.
Das war Weltklasse, Digga. David Coulthard, herrlich. Ich weiß nicht, ich würde vorsichtig sein mit sowas, aber wenn man es halt vertraglich abregelt, I guess, könnte klappen. Es wird nie in 100 Jahren passieren, dass der zu Alpine geht, aber trotzdem schönes Gedankenexperiment.
So, jetzt waren wir bei V-Cup, jetzt gehen wir kurz zum großen Schwesterteam, nämlich Red Bull. Das handeln wir aber relativ fix ab. Und zwar haben einfach ein paar ganz wichtige Mitarbeiter bei Red Bull verlängert. Nach dem Abgang von Adrian Newey natürlich umso wichtiger, dass jetzt werde ich beim ersten Namen richtig struggeln. Ein Pierre Vacher, sage ich jetzt einfach mal, der Technical Director. Wird in keiner Welt so ausgesprochen, aber ich habe es jetzt einfach mal so gesagt. Enrico Balbo, der Head of Aerodynamics, Ben Waterhouse, der Head of Performance Engineering und Paul Monaghan, der Chief Engineer, haben alle verlängert bei Red Bull. Natürlich gute Nachrichten für alle Red Bull-Fans. Was ich bei Red Bull auch witzig finde, jetzt wo ich nochmal auf dieses Rennwochenende zurückblicke, Red Bull hatte ein unfassbar schlechtes Rennwochenende und das war ausgerechnet das Rennwochenende, an dem beide Simulator-Piloten nicht da sein konnten, weil die selbst irgendwo anders ein Rennen hatten. Das heißt, beide Simulator-Piloten nicht da, direkt schlechtes Wochenende, weil man einfach nicht so viel im Simulator nachbessern konnte in den Nächten, sag ich mal. Das ist natürlich auch ein kleiner Side-Fact, den ich noch anbringen wollte.
So, Perke, F2, F3 war ja auch dieses Wochenende. Sehr interessant, sagen wir es so. Also Formel 3 gab es ja auch diesen einen sehr interessanten Crash auch oben beim Casino, wo die Autos ineinander waren und nicht mehr so einfach getrennt wurden. War ja auch eine riesen Massenkarambolage eigentlich da. Und dann gab es ja in der Formel 2 eins der verrücktesten Monaco-Finishes, die ich je gesehen habe.
Ja.
Also, hast du es live gesehen?
Nee, ich hatte selbst ein Spiel. Ich konnte Formel 2, Formel 3 am Sonntag nicht gucken.
Ich habe es noch live gesehen, wirklich. richtig ewig draußen geblieben, O'Sullivan. Und dann letzte oder vorletzte Runde. Er braucht unbedingt das Safety Car oder ein VSC oder sonst was. Es ist gelbe Flagge. Er kommt in die Box gefahren. Und genau in dem Moment, wo er schon in der Box ist, kommt das Virtual Safety Car. Und dadurch behält er die Führung einfach. Ansonsten wäre er, keine Ahnung, weit zurückgefallen. Locker 6, 7, 8 Plätze. Es ist geil gewesen. Und vor allem Isaac Hadjar hat sich so darüber aufgeregt. Zu Recht. Ja, ich wäre genauso pissed gewesen. Aber es war so ein genialer Coup und es hat so gebockt, das zu sehen. Vor allem, damit hat O'Sullivan sein erstes Rennen in der Formel 2 gewonnen. Und es war einfach so geil, weißt du. Es hat so, so gebockt, das zu sehen. Und aber es war natürlich für Isaac Hadjar natürlich echt bitter. Aber als Zuschauer, Weltklasse. Ehrlich, Weltklasse.
Wo du gerade Isaac Hadjar ansprichst, hast du diesen Clip gesehen, der auch viral gegangen ist, glaube ich, am Freitag im Tunnel, die Reaction-Time von Isaac Hadjar, weil da ein langsames Auto war und wie schnell der Isaac Hadjar im Tunnel ausgewichen ist.
Ich sag's, wie es ist, ich wäre dem hinten reingeknallt.
Ich auch, selbstverständlich. Das hätte einen riesen Crash gegeben, wäre ich da am Steuer gewesen.
Ja, das war crazy, das war wirklich crazy. Ich fasse jetzt einfach mal ganz kurz zusammen. Sprint Race Winner in der Formel 2 war Taylor Barnard. Dann haben wir danach im Feature Race als Gewinner, wie gesagt, Zach O'Sullivan. Der hat sein erstes Rennen in der Formel 2 gewonnen. Also Glückwunsch an der Stelle.
Soll ich dann Formel 3 fix machen?
Du kannst fix Formel 3 machen. Ich kann ja in der Zeit noch einwerfen, wo eigentlich Olli Berman zum Beispiel gelandet ist. Olli Berman ist im Sprint Race auf P11 gelandet und im Feature Race ist er auf, wo haben wir es? Berman auf P4 tatsächlich.
Ey, genau. hast du da auch noch Berman spezifisch im Formel 2, ich glaube auch im Feature Race, dieses Überholmanöver von Berman an Antonelli?
Nee, habe ich nicht tatsächlich.
Da hat Berman nämlich so einen unfassbaren Switchback bei dieser Haarnadelkurve gemacht gegen Antonelli. Das war ein Überholmanöver, das habe ich in Monaco selten gesehen. Olli Berman, unfassbares Überholmanöver.
Gut, Berke, dann würde ich sagen, lass uns mal auf die Formel 3 noch kommen, die Ergebnisse
richtig
schnell. Und dann gucken wir uns mal Kicktipp und F1 Fantasy an, obwohl ich eigentlich glaube nicht darüber sprechen will, wenn ich ehrlich bin.
Ja, du hast Rennen schon wieder vergessen, oder?
Weil ich es richtig gesehen habe. Aber wenn es an einem Wochenende legitim ist, dass ich es vergesse, dann war es dieses.
Richtig. Na gut, Formel 3 Sprintrennen. Das Podium machen voll Zolloff vor Tim Tramnitz, der im Sprintrennen auf P2 landet. Und Van Hopen und einfach mal so der Vollständigkeit halber Olli Goethe wurde 10. Und ja, nee, mehr sehe ich da gerade nicht. Und im Feature Race hat, glaube ich, das zweite Jahr in Folge Mini gewonnen vor Mansell und Browning. Hier wurde Tim Tramnitz 8., Olli Goethe 10. und Flörsch wurde 19.
Also ich muss sagen, Tim Tramnitz, Olli Goethe, die machen eine geile Saison, ne?
Die performen richtig gut, jawohl.
Ich bin mal gespannt, ob Sophia Flörsch jetzt auch noch so im Laufe der Saison noch ein, zwei Dinge reißen kann. Aber wie gesagt, Tramnitz und Goethe gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin gespannt, ob wir die nächstes Jahr in der Formel 2 sehen werden oder ob sie noch ein weiteres Jahr Formel 3 fahren. Aber so wie die beiden performen, würde es mich auch nicht überraschen, wenn wir sie nächstes Jahr tatsächlich in der Formel 2 sehen würden und es würde mich richtig freuen.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön.
Ja, so Perke, Kicktipp. Ich hau mal die Gesamtübersicht raus und das Wochenende in Monaco gewonnen hat Iceman 1994, dann auf 2, und wir haben sehr viele Zweite, auf 2 haben wir Anni, Kibo 18, Simon der Echte und Tobi LF1, alle auf 2, danach geht es erstmal für eine Weile mit 6. und 9. weiter. Gesamtführung bei Kicktipp geht jetzt insgesamt immer noch an Simon der Echte, dann Fossi-Bärchen auf 2 und Charlotta, ich weiß es immer noch nicht, auf 3. Sehr schön, haben wir okay. Kicktipp abgehakt.
Dann haben wir hier, da habe ich hier F von Fantasy. Und da hat dieses Wochenende gewonnen Raphael vor Dominik und Philipp. Und insgesamt haben wir ganz vorne immer noch Felix vor Maurice und Luis. In den Top 3 hat sich dort nichts geändert.
Und ich muss jetzt nochmal nachgucken, Perke, das muss ich jetzt wirklich nochmal nachgucken, weil das fand ich absolut, absolut herrlich. Einer unserer Zuhörer hat uns auf Insta geschrieben gehabt bezüglich F von Fantasy dieses Wochenende. Und es war Comedy pur, weil, wenn ich mich nicht irre, genau hier, ein Screenshot aus der F1 Fantasy App geschickt und er hatte Hülkenberg und Magnussen plus Haas in seinem F1 Fantasy Team.
Das tut weh.
Die Summe der Punkte für dieses Wochenende in Monaco waren minus 67 Punkte.
Natürlich.
Und hat dann nur drunter geschrieben, Paul kennt als Ferrari-Fan doch sicher einen guten Therapeuten. Ich war Sechster.
Natürlich.
Und minus 67 Punkte, das ist ganz, ganz bitter. Also mein großes Beileid an der Stelle. Ja, das haben nicht mal wir geschafft, Perke.
Nee, nicht mal, ich hatte 21 Punkte, habe ich gerade noch gesehen. Ich bin immerhin im Positiven aus dem Rennwochenende gegangen in Monaco. Dann möchte ich eigentlich zum Abschluss der Folge noch fix sagen, dass wir auf dem Papier einen WM-Kampf haben. Werfe ich jetzt einfach mal so rein. Auf dem Papier haben wir einen WM-Kampf durch den Sieg. Das haben wir noch gar nicht so richtig beredet. Charles Leclerc, Heimrennen gewonnen, Monaco-Fluch gebrochen.
Vor allem, wenn du mal zurückdenkst, letztes Jahr Sechster, das Jahr davor Vierter, das Jahr davor DNS, also did not start, das Jahr davor DNF, did not finish und das Jahr davor auch DNF. Also
ja, und die letzten drei Rennen waren auch alle auf Pole, wenn ich mich nicht irre.
Das kann durchaus sein.
Also endlich hat er es geschafft. Charles Leclerc hat sein Heimrennen endlich gewonnen. Ich habe es ihm richtig gegönnt. Ich habe mich gefreut für ihn. Und jetzt ist er in der Gesamtwertung nur noch 31 Punkte hinter Max Verstappen. Das sind zwei Rennen.
Ich wollte gerade sagen, Verstappen kann einmal komplett ausfallen und ist immer noch vorne.
Auf dem Papier haben wir aber einen Kampf.
Ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Beiden. Ich glaube immer noch, dass Verstappen das macht. Aber wo ich mir inzwischen nicht mehr so sicher bin, ist die Team-WM. Und da denke ich, wird es knapp werden, weil Verstappen, sind wir mal realistisch, Monaco war nicht für den Red Bull. Das heißt, Verstappen wird auf einer Strecke, die dem Red Bull mehr liegt, wird definitiv besser performen als dieses Wochenende. Selbst wenn er nicht gewinnt, er wird mindestens P2 oder P3 holen. Das können wir, glaube ich, fix sagen. Aber wir müssen natürlich auch ganz realistisch betrachten, was Sergio Perez macht. Und da sehe ich aktuell, wenn das nächste Wochenende wieder so wird wie dieses und das davor, sehe ich da ein Riesenproblem für Red Bull, was die Team-WM angeht. Weil Verstappen alleine ist nicht so dominant wie letztes Jahr. Er kann die nicht alleine carryen, so wie letztes Jahr. Das heißt, man braucht einen zweiten Fahrer, der performt. Und bei Gott, wenn Checo jetzt anfängt zu schwächeln, wird Red Bull knallhart sein.
Nee, glaube ich nicht. Aber man muss klar sagen, Ferrari ist jetzt nur noch 24 Punkte hinter Red Bull. Das ist nicht mehr viel. Und man muss auch dazu sagen, Carlos Sainz und Leclerc funktionieren beide einfach dieses Jahr. Leclerc bis jetzt jedes Rennen in den Top 4 beendet. Carlos Sainz bis jetzt jedes Rennen in den Top 5 beendet. Das ist einfach impressive, was beide Ferrari dieses Jahr liefern. Noch ein kurzer Funfact zu Verstappen. Jetzt Monaco war das erste Mal seit Brasilien 2022, dass Max Verstappen nicht mehr in den Top 5 gelandet ist.
Ja, das ist crazy.
Seit 22 ist es das erste Mal. Das sind anderthalb Jahre, die er durchgehend in den Top 5 war.
Und was man, ich bleibe immer noch dabei, Perke, was man bedenken muss, wenn Perez nicht performt, der wird am Ende der Saison keinen neuen Vertrag haben, wenn er jetzt nicht die Kurve kriegt und wieder so performt wie am Anfang der Saison.
Und dann haben wir wieder das leidige Thema. Aber ich glaube, das wollen wir heute nicht ausbreiten, nee. Wer zweiter Fahrer bei Red Bull ist.
Wollen wir nicht. Perke, es ist schönes Wetter draußen.
Genug geredet.
Es ist schönes Wetter draußen.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist Regen und Gewitter. Was für schönes Wetter. Ich sehe das schöne Wetter.
Also bei mir ist jedenfalls schönes Wetter. Das heißt, ich werde den Tag wahrscheinlich noch schön genießen.
Ich nicht. Hier ist Regen, Gewitter und trotzdem habe ich nachher Training im strömenden Regen.
Muss auch mal sein. So, muss wenn euch sein. Der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns sehr weiter und wir danken jedem, der uns eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Es hat mich auch sehr gefreut, den einen oder anderen tatsächlich bei der DTM anzutreffen. Also es war tatsächlich unerwartet dazu gekommen, dass mich wer erkannt hat und kurz gequatscht wurde. Aber abgesehen davon wünsche ich euch alle eine schöne Woche. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder, Perke. Nämlich zu einer schönen Donnerstagsepisode, wenn ich mich nicht irre.
Richtig.
Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.